NDR Info. Echo des Tages.
Zur aktuellen 30 Minuten begrüßt Sie Gerd Schinkel. Wir haben unter anderem diese Themen: ritualisierte Friedensdemonstrationen, die Ostermarschierer sind wieder unterwegs, Zweifel an Assads Bereitschaft, die ab Dienstag vorgesehene Waffenruhe einzuhalten. In Frankreich beginnt die Endphase des Präsidentschaftswahlkampfs. Wie steht es um die Siegchancen des Amtsinhabers Sarkozy? Hierzu unser Kommentar. Der Vatikan und Rom rüsten sich für das Osterfest. Putschisten in Mali sind zur Abgabe der Macht bereit. Dies und mehr im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Friedensbewegung hat heute wieder an die lange Tradition der Ostermärsche angeknüpft. Bundesweit gibt es in diesem Jahr etwa 80 Ostermarschveranstaltungen, zu denen insgesamt mehrere 10.000 Teilnehmer erwartet werden. Im Mittelpunkt stehen Forderungen nach dem Ende von Auslandseinsätzen der Bundeswehr und der Abschaffung der Atomwaffen. Kritisiert wird auch eine Bundeswehr-Werbekampagne an Schulen. In Duisburg begann der traditionelle Ostermarsch Rhein-Ruhr, zu dem bis Montag rund 4.000 Menschen erwartet werden. Die erste Etappe führte heute von Duisburg nach Düsseldorf. In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt gab es eine Kundgebung mit anschließendem Friedensfest. Informationen von Andrea Groß.
Tana ist ein bisschen enttäuscht. Zusammen mit zwei Freunden ist der junge Mann, der seinen Nachnamen nicht nennen möchte, nach Duisburg gekommen zum Auftakt der diesjährigen Ostermärsche durch das Ruhrgebiet. Und dass so wenige Leute da sind, kann er nicht nachvollziehen.
Da haben wir gerade noch drüber geredet. Wir sind wirklich sehr enttäuscht, weil das ist ein Anliegen, was jeder unterstützen müsste. Ist jetzt hier keine ideologische Veranstaltung, sondern es läuft hier alles unter dem Motto Frieden. Und ich meine, jeder Bürger in diesem Land mit Vernunft, mit Verstand, der wird das auch unterstützen.
Knapp 300 Menschen finden sich vor der Bühne ein. Im Hintergrund verteilen die Ehrenamtlichen der Friedensinitiativen an ihren Ständen Flugblätter. Felix Ökentorp trägt eine Armbinde mit dem Aufschrift Ordner. Er hat die Auftaktveranstaltung organisiert und er ist zufrieden mit denen, die gekommen sind. In anderen Jahren waren noch weniger da.
Von den Teilnehmerzahlen in der Tat ist das nicht der stärkste Teil der drei Tage, die wir machen, aber es ist ein wichtiger Teil. Er ist ein guter Teil, er ist ein inhaltlicher Teil und ich freue mich jedes Jahr auch auf den Auftakt hier in Duisburg.
Es komme schließlich nicht auf die Masse an, sagt auch Norbert Böhmer, der seit mehr als 30 Jahren an den Ostermärschen teilnimmt. Wie jede Bewegung verlaufe auch die Friedensbewegung in Wellen.
Das ist ja eine Frage der Betroffenheit. Wenn wir uns selbst betroffen fühlen, dann werden auch viele wiederum auf die Straße gehen. Und wenn es weit weg ist, dann ist es vielleicht auch schwieriger, die Betroffenheit herzustellen. Aber so ist das Leben.
Allerdings konnte man wirklich nicht sagen, dass die Dinge, die in Duisburg angesprochen wurden, weit weg sind. Es ging um den Ausbau des Luftwaffenstützpunktes der Bundeswehr im nahegelegenen Kalkar zu einem NATO-Zentrum für internationale Einsätze. Pläne, die die Friedensinitiativen selbstverständlich ablehnen. Deutsche Beteiligung an militärischen Einsätzen, egal wo auf der Welt, ist auch das, was Ostermarsch-Neuling, Tana und seine Freunde zu der Kundgebung getrieben hat.
Ich finde es nicht hinnehmbar, dass die BRD sich an Interventionskriegen beteiligt, in Afghanistan und sonst wo. Und mit Krieg kann man dementsprechend auch keinen Frieden schaffen. Und auch nicht in einem Land wie Afghanistan, auf keinen Fall, weil die Leute dort nicht das Gefühl haben, dass wir da sind, um denen zu helfen, sondern dass wir da sind, um die auszubeuten.
Auch das umstrittene israelkritische Gedicht, das Günter Grass Mitte der Woche veröffentlicht hatte, war in Duisburg Gegenstand von Redebeiträgen. Dem Vorwurf des Antisemitismus, der dem Literaturnobelpreisträger daraufhin gemacht worden ist, können sich die Friedensinitiativen nicht anschließen, sagt Ostermarsch-Organisator Felix Ökentorp.
Ich finde es gut und richtig, was er gesagt hat. Man kann durchaus vieles andere von ihm kritisieren, aber das, womit er jetzt in der zurückliegenden Woche in die Medien gegangen ist, das unterstützt man als Friedensbewegung.
Am Nachmittag veranstalteten die Ostermarschierer von der Ruhr gemeinsam mit denen aus dem Rheinland eine weitere Kundgebung in Düsseldorf. Dort protestierten sie gegen Kriegsvorbereitungen gegen den Iran und Syrien. Am Sonntag wird der Ostermarsch durch das Ruhrgebiet mit Fahrrädern fortgesetzt. Am Montag geht er mit einer großen Abschlusskundgebung in Dortmund zu Ende.
In Syrien ziehen die Regierungstruppen offenbar nur langsam ab. Vor einer ab Dienstag geplanten Waffenruhe eskalierte noch einmal die Gewalt. Landesweit sollen mindestens 43 Menschen ums Leben gekommen sein. Nur wenige Stunden zuvor hatte UN-Generalsekretär Ban Ki-moon die syrische Führung aufgefordert, umgehend und ohne Vorbedingungen alle Militäroperationen gegen die syrische Bevölkerung zu beenden. In Diplomatenkreisen wird eher bezweifelt, dass ab Dienstag in Syrien Ruhe einkehren wird. Denn in der Vergangenheit hat sich häufiger erwiesen, dass sich die Regierung nicht an ihre Versprechen gehalten und auf Zeit gespielt hat. Zur Lage in Syrien, Steffen Wurzel.
Die syrische Führung hat sich bei den Vereinten Nationen über die, wie sie sagt, Zunahme terroristischer Gewalttaten in dem Land beschwert. In Briefen an UNO-Generalsekretär Ban und an die derzeitige Vorsitzende des Sicherheitsrates Rice heißt es, Terroristen wollten die Stabilisierung der Lage in Syrien verhindern. Die Terrorakte, die von bewaffneten Gruppen in Syrien begangen würden, hätten in den vergangenen Tagen zugenommen, zitiert die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana aus den Briefen. Ganz offensichtlich versucht die Führung in Damaskus davon abzulenken, dass sie selbst ihrer Ankündigung, das Militär aus den Städten des Landes abzuziehen, bisher kaum nachkommt. 3 Tage vor Beginn der geplanten Waffenruhe stehen US-Berichten zufolge immer noch schwere Waffen in oder unmittelbar vor syrischen Städten, zum Beispiel Panzer- und Artilleriegeschütze. Der US-Botschafter in Syrien Ford hat auf der Facebook-Seite der Botschaft einige Satellitenfotos veröffentlicht. Auf den Bildern werden Aufnahmen der vergangenen Tage verglichen. Zu sehen ist, dass die syrischen Regierungstruppen offenbar aus einigen Städten abgezogen wurden, aus anderen Regionen des Landes allerdings nicht. Zum Teil wurden Truppen und gepanzerte Fahrzeuge einfach in andere Gebiete verlegt. Ford rief den syrischen Präsidenten Assad auf, ausländische Journalisten ins Land zu lassen und diese ungehindert über die Lage in Syrien berichten zu lassen. Das Regime kann die Wahrheit nicht verstecken, so der US-Botschafter. Die amerikanische Vertretung in Damaskus ist zwar geschlossen, Botschafter Ford hat Syrien bereits im Herbst verlassen, trotzdem schreibt er in der Facebook-Mitteilung, das Regime und das syrische Volk sollen wissen, dass wir hinschauen. Mit verschiedenen Mitteln, unter anderem mit Satellitenbildern, überprüften die USA und andere Staaten, ob die syrische Regierung ihre gegebenen Versprechungen einhalte. Aktivisten und exilsyrische Gruppen berichten, dass bei einer neuen Offensive der Regierungstruppen heute erneut Dutzende Menschen ums Leben gekommen seien. Die Opferzahlen reichen von 50 bis 80 Menschen, die getötet worden sein sollen. Der Schwerpunkt der Gefechte lag offenbar in der zentralsyrischen Provinz Hama. Am Dienstag sollen in Syrien ab 5 Uhr morgens deutscher Zeit die Waffen ruhen. Viele Diplomaten bezweifeln allerdings, dass sich die syrische Regierung an den vom UNO-Sondergesandten Annan ausgehandelten Plan halten wird. Die syrische Regierung habe auch in der Vergangenheit immer wieder Versprechen nicht eingehalten.
Am 22. April findet in Frankreich die erste Runde der Präsidentschaftswahlen statt. Die Chancen von Präsident Sarkozy auf eine Wiederwahl wurden zunächst für nicht sehr aussichtsreich eingestuft. In Umfragen lag er lange deutlich hinter seinem aussichtsreichsten Herausforderer Hollande von den Sozialisten. Nach den Mordanschlägen von Toulouse, bei dem ein selbsterklärter Al-Qaida-Anhänger 7 Menschen erschossen hatte, war der Wahlkampf kurz unterbrochen worden. Seither kann Sarkozy offenbar doch wieder mit staatsmännischem Auftreten und seinem Krisenmanagement punkten. Das Rennen um den Élysée-Palast biegt jetzt gewissermaßen auf die Zielgerade ein. Kann Sarkozy noch gewinnen? Unser Kommentar im Echo des Tages von Evi Seibert.
Die Stimmung in der Wahlkampfarena Frankreich ist denkbar schlecht. Da rennen 2 Spitzenkandidaten um die Wette und am Ziel steht eigentlich keiner, der ihren Sieg so richtig bejubeln würde. Der eine, Nicolas Sarkozy, hat die Franzosen enttäuscht. Er ist 2007 angetreten als Symbol für die Erneuerung des erstarrten französischen Systems. Er öffnete die Regierung für Minister aller Parteien und sprudelte nur so vor Reformideen. Die sind alle verpufft. Geblieben ist eine längst überfällige Rentenreform und ein relativ belangloses Burka-Verbot. Ziemlich wenig für 5 Jahre im Amt. Alle anderen Ideen, gute wie schlechte, wurden halbherzig umgesetzt oder gleich ganz beerdigt. Sicher kam ihm die Krise in die Quere, aber das allein reicht den Franzosen als Entschuldigung nicht aus. Der andere Kandidat, François Hollande, ist in mehreren Jahrzehnten als Parteikader nicht sonderlich aufgefallen. Etwas anderes hat er nie gemacht. Selbst die eigene Partei hat ihn in all den Jahren nicht einmal in die Nähe eines Ministeramtes rücken lassen. Und der soll jetzt das Schicksal Frankreichs bestimmen und das Land aus der internationalen Krise führen? Bei dem Gedanken haben viele Franzosen, auch traditionelle Linkswähler, dann trotzdem ein etwas mulmiges Gefühl. Er stellt zwar die richtigen Themen, Arbeitslosigkeit und soziale Gerechtigkeit, in den Vordergrund. Er sieht, wo die Franzosen der Schuh drückt. Aber die mangelnde Erfahrung und sein bisher eher bescheidener Rückhalt in der eigenen Partei verunsichern viele bei ihrer Wahlentscheidung. Jetzt, wo die beiden Kandidaten auf der Zielgeraden angekommen sind und zum Schlusssprint ansetzen, kommt Sarkozy noch ein besonderer Charakterzug zugute. Er ist und bleibt eine Kampfmaschine. Er läuft zur Höchstform auf, wenn es eng wird. Sarkozy besitzt einen hohen politischen Instinkt in Krisen. So konnte er beim Drama von Toulouse beweisen, dass er durchaus in der Lage ist, besonnen und staatsmännisch zu handeln. Die steigenden Umfragewerte bestätigen das. Beliebt ist er trotzdem nicht. Am bezeichnendsten für die aktuelle Lage ist, dass eine bisher unerreicht hohe Zahl Franzosen nicht wählen oder ihre Stimme Protestkandidaten geben will. Auf Platz 3, direkt hinter den beiden Spitzenkandidaten, tummeln sich so die Extreme. Marine Le Pen fischt die Stimmen der Enttäuschten vom rechten Rand, Jean-Luc Mélenchon donnert von links und ist die große Überraschung dieses Wahlkampfs. Die beiden Extremen kommen wohl nicht in die Schlussrunde. Ihre Stimmen werden sich bei der Stichwahl auf die Favoriten verteilen. Aber ein Sieger der Herzen wird dabei nicht herauskommen, egal ob er Sarkozy oder Hollande heißt. Eigentlich wollen die Franzosen weder den einen noch den anderen. Das wird sich in den nächsten beiden Wochen auch kaum noch ändern.
Efi Seibert kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Im Vatikan laufen die Vorbereitungen für die Osterfeiern mit Papst Benedikt XVI. Seit heute Morgen dekorieren Floristen aus den Niederlanden den Petersplatz für die Ostermesse. Vor dem Höhepunkt der Osterfeierlichkeiten im Vatikan am morgigen Sonntag haben Katholiken in aller Welt heute einen Tag der Besinnung begangen. Erst am späten Abend soll Papst Benedikt XVI. Im Petersdom seine traditionelle Ostermette abhalten. Aus Rom, Jan-Christoph Kitzler.
Die Osternacht beginnt um 21 Uhr in St. Peter. Bereits jetzt ist die Basilika für Zuschauer gesperrt. Zuerst entzündet Benedikt XVI. In der Vorhalle das Osterlicht als Zeichen für die Auferstehung Jesu. Dann zieht er auf einem rollbaren Podest durch das Kirchenschiff zum Hochaltar. Rund 3 Stunden dauert der Gottesdienst. Unter anderem werden 8 Erwachsene durch den Papst getauft, gefirmt und empfangen die Erstkommunion. In die Kirche aufgenommen wird so auch eine 30-jährige Deutsche. Auch auf dem Petersplatz laufen bereits die Vorbereitungen. Zehntausende Stühle sind dort aufgestellt. Über 40.000 Blumen und Gartenpflanzen sollen für einen festlichen Schmuck sorgen. Dort wird morgen zum Abschluss der Osterfeierlichkeiten noch einmal Gottesdienst unter freiem Himmel gefeiert. Anschließend spricht der Papst die Osterbotschaft, grüßt die Gläubigen in vielen Sprachen und spendet gegen Mittag den Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis.
Das Auftreten der Touristen, die gerade an den Ostertagen in Massen über Rom herfallen, ist für viele Römer ein Ärgernis. Sie könnten sich an die Zeiten der Völkerwanderung und die Eroberung durch die Vandalen erinnert fühlen. Die Touristen kommen aus aller Herren Länder, gerne auch mit Sightseeing-Bussen, die ganze Straßenzüge verstopfen. Viele Römer sehen für sich nur einen Ausweg, die Flucht aus der Stadt. Tillmann Kleinjung.
Im Jahre 455 plünderten die Vandalen unter ihrem König Geiserich Rom. Im Jahr 2012 sind es die Japaner, die Spanier, die Australier. Sie sind wieder eingefallen, um Rom zu erobern.
I like the Colosseum most. That was amazing.
Eine Gruppe junger Australier hatte sich auf den Stufen der spanischen Treppe bequem gemacht mit Cola und Chips. Sie schwärmen vom Kolosseum und schimpfen auf die teuren Preise in der ewigen Stadt.
Hostels and stuff, because they put the city tax on.
Sogar in der Jugendherberge müssen wir eine Touristensteuer zahlen. Unverschämt findet das die Dame von Down Under in kurzen Hosen und schulterfreiem Top. Das wiederum finden die Römer unverschämt.
Un po' bisogna adeguarsi, effettivamente, che ne so, entrare in chiesa in pantaloncini.
Sie müssen sich schon ein bisschen anpassen, in die Kirche mit kurzen Hosen. Aber vor allem ist es die Quantität, nicht die Qualität. Die Menge ist so groß.
La quantità è tanta.
Von den Pseudo-Legionären, die am Fuße der spanischen Treppe posieren, ist kein großer Einsatz gegen die Vandalen der Neuzeit zu erwarten. Im Gegenteil, die in angeblich historische Kostüme gewandeten Männer hoffen, dass möglichst viele Touristen dumm genug sind und ihnen für ein gemeinsames Erinnerungsfoto Geld geben. Immer wenn es auf Ostern zugeht, ist in den engen Gassen im Zentrum Roms kein Durchkommen mehr. Das ist der erste Höhepunkt der Touristensaison. Für die Römer gilt dann weiträumig umlaufen. In der Via dei Pastini zum Beispiel beim Pantheon fließen die Touristenströme in beide Richtungen. Mir tut's ja auch für die Touristen leid. Was haben sie davon? Was sehen sie? Zum Beispiel in der Sixtinischen Kapelle in den Vatikanischen Museen. Durchschnittlich 15.000 Besucher am Tag. Rund um Ostern bestimmt noch mehr.
Es waren wahrscheinlich, ich nehme an, mehrere hundert Menschen in diesem geweihten Raum. Und es werden ständig Durchsagen gemacht, dass man leise sein soll. Aber es gibt sogar Menschen, die dort das Handy am Ohr haben, was mir unverständlich ist. Ja. Aber es war sehr, sehr beeindruckend.
Aber man wurde schon durchgeschleust von Anfang bis zum Ende.
Bequemer ist es da, sich in einem der zahlreichen Sightseeing-Busse durch Rom fahren zu lassen. Auf dem Oberdeck unter freiem Himmel, die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten gut im Blick. Das Problem an diesen Giganten, Sie verstopfen zusätzlich die engen Straßen und sorgen bei einem Taxifahrer wie Antonio für eine existenzielle Krise. Das war früher unser Job. Wir haben die Touristen zu den Plätzen, zu den Museen, zu den Sehenswürdigkeiten gebracht. Aber was soll man machen? Wenn nicht einmal mehr die Taxifahrer von den Touristenmassen profitieren, stellt sich die Grundsatzfrage, warum das alles? Die Touristen träumen von ruhigen, idyllischen Orten und die Römer fliehen ans Meer oder in die Berge. Nein, nicht alle. Antonella, Römerin, 30 Jahre alt, scheint der Trubel in ihrer Stadt richtig stolz zu machen. Es ist schon zum Wahnsinnig werden, aber Rom ist Rom, mir gefällt das. Rom ist eben Caput Mundi, die Hauptstadt der Welt.
Unter dem Druck der Nachbarländer hat sich die Militärjunta in Mali 2 Wochen nach ihrem Putsch bereit erklärt, die Macht an eine zivile Übergangsregierung abzugeben. Ein entsprechendes Abkommen hat gestern Putschistenführer Sanogo mit der ECOWAS, der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, unterzeichnet. Es sieht auch die Festlegung eines Wahltermins und eine Amnestie für die Putschisten vor. Im Norden des westafrikanischen Landes bleibt die Situation weiterhin unübersichtlich. Einzelheiten von Marc Dugge.
Ein Aufatmen geht durch Mali. Die Militärs, die am 22. März die Macht übernommen hatten, ziehen sich zurück. Das ist das Ergebnis nach 6 Stunden Verhandlungen zwischen den Putschisten und Vertretern der ECOWAS. Die Militärs wollen die Macht schon in den nächsten Tagen an eine Zivilregierung abgeben. Diese soll der derzeitige Parlamentspräsident führen. Innerhalb von 40 Tagen nach dessen Vereidigung soll es Neuwahlen geben. Es waren wohl die Sanktionen der ECOWAS, die die Militärs zum Einlenken bewogen haben. Die Putschisten sollen nun in den Genuss einer Amnestie kommen. Der Gesandte der ECOWAS, Djibril Bassolé.
Le président Alassane Dramane Ouattara.
Präsident Alassane Ouattara hat uns informiert, dass er unverzüglich alles Nötige veranlassen wird, damit die Sanktionen, die gegen Mali verhängt wurden, aufgehoben werden. Damit wird das Handelsembargo gestoppt, die Landesgrenzen werden wieder geöffnet, Geld kann wieder nach Mali fließen. Erleichterung auch bei den Politikern des Landes. Djibili Dramé, Vorsitzender der Partei Renaissance Nationale im Radiosender RFI. Das ist ein wichtiger Schritt, der durch die Vermittlung der ECOWAS möglich wurde. Man muss den Mitgliedern der ECOWAS, ihren Staats- und Regierungschefs, gratulieren. Sie haben enorme Anstrengungen unternommen. Aber man muss auch die Militärs beglückwünschen, die sich gemäßigt verhalten und Liebe zum Vaterland gezeigt haben. Doch Mali steht weiterhin vor enormen Problemen. 2 Drittel des Landes sind von Rebellen erobert worden, darunter auch die wichtigen Städte Gao und Timbuktu. Die Rebellen, das sind zum einen radikale Islamisten, die in Mali ein Kalifat errichten wollen. Zum anderen Kämpfer der Volksgruppe der Tuareg, die im Norden Malis einen eigenen Staat gründen wollen, der den Namen Azawad tragen soll. Rebellensprecher Mossa Ak Ataher am Freitag in einem Interview mit dem Fernsehsender France 24. Heute ist ein großer Moment für das Volk von Azawad. Im Gedenken an jene, die gefallen sind, und an das Volk von Azawad, das all die Jahre für seine Freiheit und Unabhängigkeit gekämpft hat, hat heute das Exekutivbüro die Unabhängigkeit des Staates Azawad beschlossen. Außer den Tuaregs scheint sich allerdings niemand über diesen neuen Staat zu freuen. Nicht nur die Europäische Union, Frankreich und die USA wiesen die Unabhängigkeit zurück. Auch die Nachbarstaaten verweigern den Tuareg ihre Unterstützung. Jean Ping, Präsident der Afrikanischen Union. Heute rufen sie die Unabhängigkeit für den Norden Malis aus, später vielleicht für den Niger, anschließend für Algerien. Das geht dann immer so weiter. Man darf das nicht akzeptieren, sonst kann sich ja jede Gruppe, jeder Stamm auf sein Recht zur Selbstbestimmung berufen. Offen ist allerdings, wie Malis künftige Regierung die Teilung des Landes noch verhindern kann. Ihr dürfte kaum etwas anderes übrig bleiben, als mit den Tuareg-Rebellen zu verhandeln. Denn dass es der malischen Armee gelingen kann, den Norden zurückzuerobern, ist unwahrscheinlich. Und auch eine mögliche Eingreiftruppe der ECOWAS von 2.000 bis 3.000 Mann dürfte gegen die bestens ausgerüsteten Rebellen kaum etwas ausrichten können.
Im Himalaya hat eine Lawine auf einem Gletscher rund 100 pakistanische Soldaten verschüttet. In der sowohl von Indien als auch von Pakistan beanspruchten Bergregion stehen sich hunderte pakistanischer und indischer Soldaten gegenüber. Ein Bericht von Sandra Petersmann.
Es gibt kein Lebenszeichen von den Verschütteten. Es käme einem Wunder gleich, Überlebende zu bergen. Über den Unglücksort ist schon vor Stunden die Dunkelheit hereingebrochen, was die ohnehin extrem schwierigen Rettungsarbeiten zusätzlich erschwert. Die pakistanische Armeeführung hat Suchmannschaften mit Spürhunden, Räumgerät und Ärzte per Helikopter in das betroffene Gebiet geflogen und geht von einer mehrtägigen Operation aus. Die Schneemassen der Lawine haben den Militärstützpunkt gegen 6 Uhr morgens Ortszeit überrollt und viele Soldaten vermutlich im Schlaf überrascht. Das betroffene Lager der pakistanischen Streitkräfte liegt isoliert in eisiger Höhe am Siachen-Gletscher im Karakorum-Gebirge, dessen höchster Berg der berühmte K2 ist. Die Gegend gilt als das höchstgelegene Schlachtfeld der Welt. Hier belauern sich pakistanische und indische Einheiten auf bis zu 6.700 Metern Höhe. Im Winter können die Temperaturen minus 70 Grad erreichen. Beide Seiten haben in den vergangenen Jahrzehnten mehr Soldaten durch die extremen Wetter- und Höhenbedingungen verloren als durch Kampfhandlungen. Der Siachen-Gletscher liegt im Norden der geteilten Unruheprovinz Kaschmir, die Indien und Pakistan seit ihrer Unabhängigkeit von Großbritannien gleichermaßen für sich beanspruchen. 3 Kriege haben die beiden Atommächte seit 1947 schon wegen Kaschmir geführt. Das Schicksal der muslimisch geprägten Provinz ist der größte Stolperstein in den gegenseitigen Beziehungen und die Wurzel vieler Terroranschläge. Morgen wird zum ersten Mal seit 7 Jahren wieder ein pakistanischer Präsident nach Indien reisen. Asif Ali Zardari will als Privatmann den Schrein eines berühmten Sufi-Heiligen besuchen. Doch davor trifft er sich mit dem indischen Premierminister Singh zum Mittagessen. Hinter verschlossenen Türen. Der private Besuch des pakistanischen Staatsoberhaupts ist ein vorsichtiger Hoffnungsschimmer, eine winzige Millimeterannäherung. Aber das ist nach Jahren des Schweigens und der gegenseitigen Vorwürfe besser als nichts.
Nach dem Fund dioxinbelasteter Bio-Eier in Nordrhein-Westfalen geht die Ursachenforschung auch an Ostern weiter. Proben des gesperrten Hofs in Ostwestfalen würden von Chemikern in Münster untersucht, sagte heute ein Sprecher des NRW-Verbraucherschutzministeriums. Auch weitere Bundesländer sind offenbar betroffen. Einzelheiten von Björn Haubruck.
Bisher waren die Behörden davon ausgegangen, dass letztmalig am 7. März Eier ausgeliefert wurden, die inzwischen längst verkauft sind. Jetzt sei aber bekannt geworden, dass durch einen Etikettierfehler Eier auch nach diesem Datum in den Handel gelangt seien, so ein Ministeriumssprecher in Düsseldorf. Insgesamt wahrscheinlich rund 7.000. Zusätzlich gibt es Hinweise darauf, dass der betroffene Hof auch noch Eier in andere Bundesländer geliefert haben soll, sagt Peter Knitsch vom Verbraucherschutzministerium NRW.
Dass Eier auch unmittelbar von ihm nach Baden-Württemberg gelangt sind. Inwieweit dies auch in weiteren Fällen der Fall war, wird im Moment gerade geprüft. Aber es gibt mindestens einen Fall, wo in der Tat Betriebswege den Behörden gegenüber nicht von vornherein offenbart worden sind.
Die Behörden haben inzwischen den Stemmwieder Eierhof komplett gesperrt, sagt Pressesprecherin Sabine Ohnesorg vom Kreis Minden-Lübbecke.
Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Kreises Minden-Lübbecke hat jetzt auch den konventionellen Betrieb, der angrenzt an den Biobetrieb, gesperrt auf Bitte des Landesamtes. Es handelt sich bisher um eine vorsorgliche Sperre. Wir haben jetzt aus allen Teilen des Betriebes beider Betriebe Proben entnommen.
Im konventionellen Betrieb seien bis jetzt aber noch keine PCB-Belastungen gemessen worden. Auf dem Biohof untersuchen Experten weiter, wie das PCB in die Eier kommen konnte. Mit Ergebnissen ist allerdings erst in einer Woche zu rechnen. PCB gilt als krebserregend. Eine akute Gesundheitsgefahr bestehe bei kurzfristigem Konsum der belasteten Eier aber nicht, erklärte die Verbraucherzentrale NRW. Experten gehen davon aus, dass gesundheitliche Schäden erst bei einem mittel- bis langfristigen Konsum drohen.
US-Präsident Obama macht nun auch Druck auf einen Nobel-Golf-Club, erstmals in seiner 80-jährigen Geschichte eine Frau als Mitglied aufzunehmen. Auslöser ist die Frage, ob Ginni Rometty, als neue Präsidentin des IT-Riesen IBM, einer der 3 Hauptsponsoren des ersten Major-Turniers, die Mitgliedschaft in dem elitären Club in Georgia erhalten werde. Mehr dazu von Silke Hasselmann.
Hollis Stacy aus Georgia zählt zu den erfolgreichsten Profi-Golferinnen aller Zeiten. Die 58-Jährige hat auch schon oft auf dem Green von Augusta gespielt, doch das sei derzeit kein feiner Schauplatz.
It's not a pretty scene right now. Here we are, 2012, talking about whether or not a woman should be a member.
Tja, warum muss man heutzutage noch über Frauen als Clubmitglieder reden? Was den 1932 gegründeten Privatclub von Augusta angeht, so entscheiden ausschließlich die Mitglieder, wem sie das berühmte grüne Jackett mit dem goldenen Club-Emblem antragen. Dass jemals eine Frau darunter war, ist nicht bekannt. Der Club gilt nach wie vor als reiner Herrenverein, dem zuletzt vor 10 Jahren Sexismus vorgeworfen worden war. Dass das Thema nun wieder hochkocht, hat mit Virginia Rometty zu tun, die erste Frau an der Spitze von Hauptsponsor IBM. Nun gehört es zum guten Ton, den Vorstandsvorsitzenden von großen Sponsorenfirmen die Clubmitgliedschaft anzutragen. Ist also auch eine Offerte an Frau Rometty ergangen? Clubvorsitzender Billy Payne sagte dazu nur:
All issues of membership are now and have been.
Alle Fragen zur Mitgliedschaft oblagen schon immer der privaten Erörterung der Mitglieder. Das wird auch so bleiben. Vielleicht haben ja Microsoft-Gründer Bill Gates, Hedgefonds-Milliardär Warren Buffett oder andere der 300 Clubmitglieder bereits privat erörtert, ob sie Mrs. Rometty in ihre Reihen aufnehmen wollen, so wie ihre 3 männlichen IBM-Vorgänger. Man weiß es nicht und auch nicht, ob sich Virginia Rometty überhaupt für den Golfsport interessiert. Egal, es geht ums Prinzip. Präsident und Hobbygolfer Barack Obama ließ über seinen Sprecher ausrichten, seiner Meinung nach sollten Frauen in Augusta zugelassen werden. Sein republikanischer Herausforderer Mitt Romney zog nach, wäre er Mitglied in Augusta und hätte dort etwas zu sagen, würden sicher Frauen dabei sein. Heute nun gilt alle Aufmerksamkeit den Profispielern von Tiger Woods bis Martin Keimer. Doch beim morgigen Turnierfinale richten sich viele Augen wieder auf die VIP-Lounge. Vielleicht wird ja Virginia Rometty bei ihrem ersten Auftritt doch in einem Green Jacket unter Clubfreunden sitzen.
Damit wären wir schon beim Sport. Die Fußball-Bundesliga hat ihren 29. Spieltag. Zu den Ergebnissen und ihren Auswirkungen an der Tabellenspitze und in der Abstiegsregion und zu dem, was sonst noch erwähnenswert ist, ist Nicole Seifert hier. Schauen wir doch gleich mal aufs Topspiel. Da stehen sich gerade Mönchengladbach und Berlin gegenüber. Wie steht's denn da?
Ja, da ist noch kein Tor gefallen. Mitte der ersten Halbzeit steht es zwischen Mönchengladbach und Hertha BSC Berlin noch 0:0. Und zu den Nachmittagsspielen ja an der Tabellenspitze, da bleibt es weiter spannend. Spitzenreiter Dortmund und Verfolger Bayern München haben heute Nachmittag jeweils gewonnen. Dortmund gewann in Wolfsburg 3:1 und hat weiter 3 Punkte Vorsprung auf den zweiten Bayern München. Die Bayern besiegten Augsburg mit 2:1. Am kommenden Mittwoch kommt es dann zum direkten Duell zwischen Dortmund und Bayern München. Von Anspannung ist bei Dortmunds Torwart Roman Weidenfeller allerdings noch nichts zu spüren.
Oh nein, wir bauen jetzt erstmal ab und feiern jetzt erstmal mit unserer Familie Ostern und dann steigen wir wieder vollkommen relaxed in die Bundesliga-Partie gegen Bayern ein. Ich glaube, es gibt ein sensationelles Spiel, eine überragende Konstellation, also besser kann das nicht sein.
Köln und Bremen trennten sich unentschieden 1:1. Für Köln zu wenig im Abstiegskampf. Köln bleibt auf dem 16., dem Relegationsplatz, stecken. Dennoch, Kölns Torwart Michael Rensing gibt sich optimistisch.
Wir haben jetzt da wirklich keinen Schritt in der Tabelle nach vorne gemacht, aber ich denke, symbolisch gesehen haben wir schon irgendwo einen Schritt nach vorne gemacht, weil wir einen Punkt geholt haben, der in der Endabrechnung sehr wichtig sein kann und wir haben uns heute ganz anders präsentiert. Und ich glaube, die Fans haben gesehen, dass wir wirklich alles gegeben haben.
Ja, auch Bremen und Geschäftsführer Klaus Allofs, die hatten sich mehr als ein Unentschieden erhofft.
Wir haben hier 1:0 geführt, so ganz zufrieden bin ich nicht, also muss ich ehrlich sagen. Wir können viel, viel besser spielen und wir sind sehr unruhig in unserem Spiel, machen noch viele Fehler und ich hoffe, dass wir sehr schnell auch wieder halbwegs komplett sind und dass wir dann auch wieder besseren Fußball spielen können.
Außerdem trennten sich Freiburg und Nürnberg unentschieden 2:2, Tabellenschlusslicht Kaiserslautern verlor gegen Hoffenheim 1:2, Stuttgart besiegte Mainz 4:1. Zum Abschluss des 29. Spieltages ist morgen noch Hannover zu Gast auf Schalke und Hamburg spielt gegen Leverkusen. In der zweiten Liga spielten Dresden und Braunschweig unentschieden 2:2, der FSV Frankfurt und St. Pauli trennten sich unentschieden 3:3 und Duisburg gewann gegen Eintracht Frankfurt mit 2:0. Neuer Tabellenführer ist Greuther Fürth in der zweiten Liga mit 63 Punkten. Vor Eintracht Frankfurt mit 61 Punkten. Düsseldorf ist Dritter mit einem Punkt Vorsprung auf den vierten St. Pauli. Paderborn ist Fünfter mit 51 Punkten und Duisburg kletterte vom 15. auf den 10. Platz. Punktgleich mit Bochum als 11. Schlusslicht ist Aachen. Bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Melbourne in Australien, da hat Christina Vogel erneut eine Medaille gewonnen. Nach Gold im Teamsprint sicherte sich die 21-Jährige Bronze im Keirin-Wettbewerb und unterstrich ihre Ambitionen für die Olympischen Spiele dieses Jahr in London.
Also es war halt echt mein Tag einfach. Okay, wir haben im Finale ein bisschen was ausprobiert mit den Gängen. Ich habe gemerkt, klar, es hat was gebracht, aber ich bin noch nicht ganz so weit. 3 Monaten bin ich das. Und erstmal bin ich stolz und freue mich erstmal.
Und Radprofi Toni Martin hat zum Abschluss der Baskenrundfahrt beim zeitfahrenden dritten Platz belegt. Den Sieg in der Gesamtwertung sicherte sich Samuel Sanchez aus Spanien. Toni Martin beendete die Rundfahrt als Fünfter. Und das war's vom Sport.
Herzlichen Dank, Nicole Seifert. So viel heute zu wichtigen Ereignissen im Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Gerd Schinkel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.